Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Die Heimat der Wölfe, ein Kriegsenkel auf den Spuren seiner Familie, eine Buchvorstellung mit Raimund Unger, aufgezeichnet am 7. Mai 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus zur Buchvorstellung mit Raimund Unger. Thema unseres Abends heute ist Die Heimat der Wölfe, ein Kriegsengel auf der Spur seiner Familie. Die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, Flucht und Vertreibung haben die Familien geprägt. Raimund Unger beschreibt, wie die Generation der damaligen Kinder traumatisiert wurde und wie das auch dafür gesorgt hat, dass sie gegenüber ihren eigenen Kindern innerlich verschlossen waren, seelisch unnahbar sich bewegt haben. Die Heimat der Wölfe, das Werk, um das es heute geht, ist eine Familienchronik, flankiert durch essayhafte Einschübe und psychologische Interpretationen. Raimund Unger will dadurch verständlich machen, worüber eigentlich schwer ist zu reden. Er schaut in die Schatten deutscher Geschichte und Raimund Unger vertraut dabei auf die Kraft, die aus der Konfrontation mit der Wahrheit erwächst. Zur Person: geboren wurde Herr Unger in 1963, er lebt in Berlin, ist als Maler in eigenem Atelier tätig. Die Großeltern von Unger stammen aus Bessarabien, heute Moldawien. Er schreibt Essays, Bücher und hält Vorträge zu den Themen Kunst, Psychologie und Politik. Sein neuestes Buch ist der Roman KI. Für sein bildnerisches Schaffen erhielt Herr Unger 2011 den Internationalen Lukas-Cranach-Kunstpreis für Malerei. Und Raimund Unger ist mit seinen Werken in Privatsammlungen im In- und Ausland vertreten. Herr Unger, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese komplette Vorstellung. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde. Ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Ich habe schon vor, ich glaube, inzwischen 7 oder 8 Jahren hier mein Sachbuch Die Wiedergutmacher vorgetragen. Und das war damals, glaube ich, mein drittes Buch und inzwischen sind es 8 Bücher geworden. Und Die Heimat der Wölfe ist aus den Anfängen meines Schaffens und es ist ganz sicher das persönlichste Buch und das fällt mir auch mit am schwersten vorzustellen, weil es wirklich eine sehr schonungslose Familienbiografie ist, die sich mit den Traumata meiner Eltern beschäftigt und letzten Endes natürlich auch mit der Dysfunktionalität meiner Kernfamilie. Nach diesem Buch, das Buch ist 2015 erschienen, und Sie alle wissen, was 2015 passiert ist, nämlich die sogenannte Flüchtlingskrise und Merkels Politik zur Zuwanderung, habe ich diese beiden Themen zusammengebracht und habe ein Sachbuch geschrieben, Die Wiedergutmacher, was ich hier in diesen Räumen auch vorgestellt habe, das sich sozusagen mit den psychologischen Implikationen beschäftigt, die dabei herauskommen können, wenn unerkannte Familientraumata nicht aufgearbeitet werden und sozusagen politisch übersteuert werden. Und in einfachen dichotomen Deutungsmustern moralisch aufgeladen werden und dann übers Ziel hinaus stoßen. Daraus ist dann eine politische Serie geworden im Europa-Verlag. Das sind 3 Sachbücher, die dann nach diesem Buch gekommen sind. Aber all das, nämlich die psychologischen Analysen und die politischen Analysen, ist heute nicht das Thema, sondern heute möchte ich wirklich aus der Heimat der Wölfe einfach vorlesen. Und wie immer kann man die Tür nur einen ganz kleinen Spalt aufmachen. Das Buch ist anekdotisch erzählt, enthält ganz viele Familienanekdoten, die man sich so erzählt, die aber auch in unserer Familie aufgezeichnet wurden. Und die Quellen von diesem Buch sind Tagebücher meiner Familie und Bandaufnahmen, die meine Onkels gemacht haben, die am Krieg teilgenommen haben oder Kinder im Krieg waren und die später Bänder besprochen haben, die ich ausgewertet habe. Daher sind diese Geschichten teilweise ziemlich detailreich. Ja, zum heutigen Anlass noch vielleicht 2, 3 Worte. 80 Jahre Kriegsende. Das Buch könnte so gesehen nicht aktueller sein. Wenn man ein bisschen älter ist, dann, also ich bin ja wie eben erwähnt, Jahrgang 63. Und ich bin im Westen aufgewachsen und natürlich ein Kind des Kalten Krieges. Und im Kalten Krieg hat man gewisse Ängste gehabt bezüglich eines großen Weltkrieges. Und ich würde in der Rückschau trotzdem sagen, dass die Verhältnisse damals stabiler waren als heute. Das, was jetzt neu passiert, wo im Grunde die betroffenen Generationen langsam ausgestorben ist. Also damals hatte ich in meiner Jugend Bundeskanzler wie Helmut Schmidt oder Helmut Kohl, die gehörten zur Erlebnisgeneration. Und man konnte bei allen politischen Kontroversen, die diese Männer vielleicht, die man da haben kann in Bezug auf ihr politisches Handeln, im Subtext bei diesen Männern immer raushören, dass sie einen Wahnsinnsrespekt hatten vor dem Thema Krieg und sehr, sehr, sehr vorsichtig damit umgegangen sind und sehr diplomatisch damit umgegangen sind. Heute haben wir einen anderen Duktus in der Politik. Heute werden mal so ganz locker solche Sätze gesagt wie Russland wird für immer unser Feind bleiben. Der russische Angriff gegen uns hat bereits begonnen. Wir müssen den Krieg ins russische Kernland tragen. Wir müssen Russland ruinieren und so weiter und so fort. Alles Aussagen von führenden Politikern. Das sind alles Sätze, die wären einem Helmut Schmidt oder einem Helmut Kohl nicht ohne weiteres über die Lippen gekommen. Und diese Vergessenheit im Umgang mit diesen Themen und die Kombination einer selbstgerechten Hypermoral lässt eine Gemengelage entstehen, die ich für hochgefährlich halte und die mit Sicherheit gefährlicher ist als so manche Situationen im Kalten Krieg. Ja. Ich sehe hier im Publikum Patrick Barb sitzen, der sicherlich noch ganz viel dazu auch ausführen könnte, was diese einfachen dichotomen Deutungsmuster in Bezug auf den Ukraine-Krieg angeht und was auch die Gefährlichkeit angeht, da hypermoralisch zu reagieren. Aber das wäre ein anderes Thema und das machen wir vielleicht dann mal an anderer Stelle. Das soll es auch gewesen sein zur Einleitung des Themas. Ich fange jetzt ganz einfach mal an, einige Anekdoten aus dem Buch vorzulesen. Und beschränke mich da auf die Linie meines Vaters. Ich könnte jetzt auch über meine Großeltern vorlesen oder über den Ersten Weltkrieg und über die Flucht aus dem Osten. All das betrifft unsere Familienchronik. Aber ich bleibe jetzt bei den Strängen, die meinen Vater betreffen. Das ist in der Kürze der Zeit dann auch nicht anders machbar, weil man in den Anekdoten nicht zu sehr umherspringen kann. Prolog. Das ist der alte Prolog. Das Buch ist ja in einer neuen Fassung erschienen. Das ist der alte ursprüngliche Prolog. Ich hoffe, Sie hören mich, wenn ich jetzt hier so lese. Auf einer Vernissage stand ein Ehepaar vor einem meiner Gemälde. Die Ehefrau hielt betroffen ihre Hand vor den Mund und sagte zu ihrem Mann, dieser Künstler muss eine schwere Kindheit gehabt haben. Eine andere Frau, kaum 2 Meter von dem Paar entfernt, hatte die Bemerkung gehört. Sie kommentierte, ja, das mag sein, der Künstler ist mein Sohn. Diese wahre Begebenheit aus dem Jahr 2008 zeigt dreierlei. Meine Ölbilder werden als Bearbeitung einer schwierigen Kindheit verstanden. Meine Mutter erkannte meine schwierige Kindheit an, was daran lag, dass sie selbst eine schwierige Kindheit hatte. In diesem Buch geht es um das Weiterreichen von Schwierigkeiten. Als Kriegsgeneration hatten die Eltern meiner Mutter eine Menge Schwierigkeiten. Davon bekamen auch meine Eltern noch welche ab und später ich. Die Schwierigkeiten Deutschlands reichten für 3 Generationen. Doch kinderlos wie ich bin, beendete ich den Reigen der Weitergabe und behielt alles Schwierige in mir. Schweigen und Scham ließen es kumulieren und giftige Blasen werfen. Mit diesem Buch steche ich sie endgültig auf. Als Künstler ringe ich um maximale Authentizität und Kreativität. Ich will wissen, woher ich komme und wer ich bin. In meinem Sachbuch »Die Heldenreise des Künstlers« komme ich zu dem Schluss, dass meine Wahrnehmung der Wirklichkeit geprägt wurde durch meine Herkunftsfamilie und die Generation, der ich angehöre. Ich bin ein Künstler der sogenannten Babyboomer-Generation. Das sind die Jahrgänge zwischen 1960 und 1975. Und wie viele Künstler meiner Generation neige ich dazu, mich selbst in Frage zu stellen. Doch was für Künstler gilt, gilt vermutlich auch allgemein. Meiner Generation wird häufig Indifferenz, Orientierungslosigkeit und bisweilen sogar Lamoyanz unterstellt. Als Antwort auf diese Zuschreibung war ich zunächst versucht, ein weiteres Sachbuch zu schreiben. Doch ich habe mich dagegen entschieden. Zum einen gibt es bereits hervorragende Sachbücher zum Thema. Zum anderen glaube ich, dass ich mit einer anekdotischen Erzählweise die Materie prägnanter und vermutlich auch unterhaltsamer darstellen kann. So ist aus meinem Vorhaben ein autobiografischer Roman geworden. Ausgehend vom familiären Universum meiner Kindheit widme ich jedem Familienmitglied eine oder zwei Anekdoten. Obgleich ich nicht streng chronologisch erzähle, vertraue ich darauf, dass sich durch die Zeit- und Ortsangaben die Zusammenhänge und die zeitgeschichtlichen Hintergründe erschließen. Meine Familienchronik reicht vom Jahr 1924, der Heimat der Wölfe Bessarabiens, über die Hamburger Bombennächte von 1943 und die Erfahrung meines Vaters als USA-Auswanderer 1958 bis zur Suche nach etwas Glück in der Eigenheimsiedlung einer Hamburger Vorstadt der 1970er Jahre. Je näher meine Erzählungen der Gegenwart kommen, desto deutlicher zeigen sich Dekompensationen und Auflösungserscheinungen des westdeutschen Wirtschaftswunders. Viele Selbstreparationsversuche psychischer Schräglagen führten zum tragisch verfrühten Tod von Familienmitgliedern. Da hierbei Suchtverhalten im Vordergrund stand, vermutete ich dort lange Zeit den Schlüssel für die Probleme meines Familiensystems. Erst um das Jahr 2008 erkannte ich die tieferen Hintergründe. Verdrängung der Kriegserlebnisse meiner Eltern und Großeltern und damit unbewusste transgenerationale Weitergabe des Kriegstraumas an mich und meine Schwester. Auf Dauer konnten die Dämonen der 1940er Jahre weder mit Alkohol noch durch exzessive Hobbys gebändigt werden. Seither bezeichne ich mich selbst als Kriegsenkel. Damit ist die Generation nach den Kriegskindern gemeint. Meine Eltern sind klassische Vertreter der Kriegskind-Generation, erlitt doch jedes Elternteil eines der beiden Urtraumen der Nachkriegsdeutschen. Flüchtlingsschicksal mit Vertreibung aus dem Osten, meine Mutter, und Obdachlosigkeit durch Verlust der Hamburger Wohnung aufgrund der Operation Gomorra, mein Vater. Unbewusst wurde meine frühkindliche Weltsicht geprägt von der Trauer über den Verlust der Heimat und von unbewältigten Kriegsängsten. Hinzu kamen die emotionale Kälte und mangelnde Empathie meiner Eltern, die für Kriegskinder typisch sind. Ich lese jetzt kurz den zweiten Teil des aktualisierten Vorworts. Die Heimat der Wölfe wurde vor nunmehr fast 10 Jahren geschrieben. Die vorliegende aktualisierte Ausgabe enthält neben einem ergänzten Vor- und Nachwort nun auch das Zusatzkapitel Lockdown, in dem es um den letzten Lebensabschnitt meines Vaters geht. Mein Vater ist im Heim gestorben unter den Corona-Bedingungen. Diese Familienchronik beschreibt ein traumatisiertes Familiensystem, das sich im Zuge zweier Weltkriege entwickelt hat. Den meisten Mitgliedern meiner Familie gelang die Bewusstwerdung und Heilung ihrer Traumata nicht. Unbewusste Versuche einer Kompensation führten zu mannigfaltigen Problemen wie politischer Servilität, Suchtverhalten und verfrühtem Tod. All dies sage ich ohne Wertung und ohne mich über meine Familienmitglieder zu erheben. Obgleich in meiner Kernfamilie mehrere ungünstige Faktoren kumulierten, Flucht und Vertreibung, Bombenkrieg und religiöser Fundamentalismus, halte ich dennoch eine gewisse Generalisierung der beschriebenen Probleme für zulässig. Traumatisierte Kriegskinder sowie deren Kinder, die Generation der Babyboomer, zeigen oftmals tiefe Verunsicherung und eine verzögerte Selbstwerdung. In den Jahren nach dem Erscheinen dieser Familienchronik avancierte ich zum politischen Sachbuchautor. Was nach einem anderen Genre aussieht, hat in Wirklichkeit viel mit dem vorliegenden Buch zu tun. Vor dem Hintergrund meiner eigenen Familiengeschichte untersuche ich die Grundbedingungen einer freiheitlichen Demokratie, die bekanntermaßen von der Mündigkeit und Informiertheit der Bürger abhängig ist. Je verunsicherter und indoktrinierter die Wähler, desto leichter können ideologiegetriebene antidemokratische Kräfte freiheitsgefährdende Scheindemokratien etablieren. Die Heimat der Wölfe erschien im selben Jahr, in dem die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrer moralischen Argumentation zur sogenannten Flüchtlingskrise einen bis dato unbekannten Politikstil einführte. Im Nachhinein halte ich es für symptomatisch und für eine Synchronizität, dass just auf der Höhe psychologischer Fachliteratur, die sich mit der politischen Unmündigkeit der Kriegskindergeneration und deren Kindern beschäftigte, das Merkelsche Prinzip einer paternalistischen Machtgestaltung etabliert werden konnte. Mit dem Erscheinen dieses Buches im Jahr 2015 verbinde ich daher einen Wendepunkt, in dessen Folge Deutschland eine gesellschaftlich verheerende Entwicklung nahm. Im ergänzten Nachwort führe ich aus, warum dies so ist und warum die Aufarbeitung und Heilung persönlicher wie kollektiver Traumata die Grundlage für eine gesündere und freie Gesellschaft bilden. Als typischer Kriegsenkel möchte ich meine Leser nun aber in die schicksalhaften Verstrickungen entführen, die mich, meine Kernfamilie und weite Gesellschaftsteile geprägt haben. Na, da klebt man schon Postis rein und findet es trotzdem nicht. So, ich lese jetzt vielleicht das Urtrauma meines Vaters vor, Operation Gomorra, 1943, Hamburg und Grafenau. Wo ist denn der Junge schon wieder? Peter Niedermeyer war ungehalten. Eben noch hatte er Andreas, dem neuen Pflegekind aus Hamburg, aufgetragen, das Holz zu hacken. Nun war der Holzplatz hinter der Scheune schon wieder verwaist. Na, wo wird er schon sein? In der Küche natürlich, wie immer. Frau Niedermeyer hatte es nicht leicht, obwohl dies manche Leute behaupteten, denn ihr Mann, ein Kriegskrüppel aus dem Ersten Weltkrieg, war immerhin zu Hause. Trotzdem hatte Frau Niedermeyer alle Hände voll zu tun. Seit geraumer Zeit musste die Familie nämlich zusätzlich zu ihren eigenen Kindern fremde Pflegekinder aufnehmen. Die Kinder aus dem Programm der erweiterten Kinderlandverschickung kamen aus luftgefährdeten Gebieten, insbesondere aus Großstädten wie Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt. Diese Stadtkinder waren anders als die Buben und Mädels des beschaulichen niederbayerischen Ortes Grafenau. Und dieser Hamburger Bub Andreas war vermutlich der schwierigste. Nicht, dass er aufsässig gewesen wäre, keineswegs, aber Andreas schien sich nicht so recht einzufügen. Er wirkte still, oft abwesend und nachts hörte man aus seinem Zimmer ein leises Schluchzen. Andreas' Lieblingsplatz war eindeutig die Küchenbank. Jede freie Minute saß er da. Eigentlich sah man von dem Jungen immer nur den Hinterkopf. Stundenlang verkroch er sich vorm hauseigenen Volksempfänger. In der Regel musste man ihn zweimal ansprechen, bevor er überhaupt reagierte. Und heute, am 26. Juli 1943, reagierte er gar nicht. Peter Niedermeyer wollte gerade ein kleines Donnerwetter loslassen, weil Andreas nicht wie aufgetragen das Holz hackte. Doch er hatte die Küche kaum betreten, da lief Andreas mit starrem Blick an ihm vorbei und die schmale Stiege hinauf in sein Zimmer. Niedermeyer war außer sich. Was war das jetzt für eine Frechheit? Wutentbrannt stieg er die Treppe herauf, riss die schiefe Holztür zur kleinen Dachkammer auf und wollte gerade losbrüllen, als ihn seine Frau von hinten auf die Schulter tippte. »Lass ihn!« Andreas lag auf dem Bett, das Gesicht ins Kissen vergraben und weinte so bitterlich wie noch niemals zuvor. Leise schloss Irene Niedermeyer die Tür. Auf dem Weg nach unten war es, als seien junge Wölfe in das Haus eingezogen. So laut war das Heulen des Neunjährigen zu hören. Peter und Irene Niedermeyer sprachen kein Wort. In der Küche angekommen, schnappten sie aus dem Volksempfänger gerade noch den Satz auf: 80% der Stadt wurden zerstört. In der Nacht zuvor stand Oskar, der 8 Jahre ältere Bruder von Andreas, auf einem Flakturm in Hamburg-Großborstel. Stolz diente der 17-Jährige bei einer Hamburger Flak-Einheit, die vorwiegend aus Männern bestand, die für den Fronteinsatz entweder zu jung oder zu alt waren. Zwischen 1943 und 1944 wurden ganze Schulklassen junger Männer für den Flak-Dienst herangezogen. So auch Oskar. Die aktive Luftabwehr durch Abfangjäger war im Sommer 1943 bereits schwach. Nahezu ungehindert flogen die Bomberstaffeln der Alliierten ihre Ziele an. Zudem feuerte die Hamburger Flak immer noch Geschosse ohne Aufschlagzünder ab. Selbst wenn eine solche Granate einen Lancaster-Bomber traf, was eher selten vorkam, durchschlug das schnelle Geschoss zwar Rumpf oder Tragfläche wie Butter, richtete aber meist keine größeren Schäden an. Die eigentliche Explosion erfolgte erst viele Meter hinter dem Ziel. Ein geschickter Pilot konnte seinen Bomber weiterfliegen, selbst wenn einer der 4 Motoren getroffen worden war. Doch ab und an wirkten der durch ein kleines Uhrwerk gesteuerte Zündzeitpunkt, die Detonationshöhe und die Vorhaltezeit des Geschosses so zusammen, dass ein Bomber tatsächlich abgeschossen wurde. Furchtbar für die jungen Piloten, die mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren kaum älter waren als die Flakschützen am Boden. Aus heutiger Perspektive kämpften damals Kinder und Jugendliche. Doch in den 1940er Jahren wurde das natürlich anders gesehen. Niemand zuvor konnte ahnen, wie es sein würde, wenn eine Millionenstadt in nur einer Nacht in Brand gesetzt wird. Es hatte Jahre gebraucht, um die entsprechende Technik auszuklügeln, und es hatte nochmals Jahre gebraucht, um für die notwendige Wut und Verwirrung zu sorgen. Doch in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1943 war beides im Übermaß vorhanden. Auf dem Großborstler Flakturm war die Hölle los. Die Sirenen gaben schon lange Vollalarm. Ein grauenhaft klingender, anschwellender Heulton ohne Pause. Gespenstisch leuchteten die Flak-Scheinwerfer den Himmel ab. Der suchende Lichtkegel hatte etwas Verzweifeltes, als ob das Licht nie ausreichte oder als ob es immer zu spät wäre, um etwas Entscheidendes zu entdecken. Doch egal, ob in den Lichtkegeln etwas zu sehen war oder nicht, fast alle anderen Türme der Stadt feuerten bereits aus allen Rohren in den Nachthimmel. In der Ferne hörte Oskar die kleine und mittlere Flak, auf der er ursprünglich ausgebildet wurde. Er wusste, dieser Flak-Typ verschoss seine schwache Munition ohnehin nutzlos. Ein Brummen im Hintergrund wurde immer lauter. Es war das Geräusch von tausenden Flugzeugmotoren. Dann ging es auch hier los. Mit schrillem Pfeifen fielen die ersten Bomben, auf die laute Detonationen folgten. Anfangs dachte Oskar noch, dass es nicht so schlimm werden würde. Die Explosionen hörten sich zwar furchtbar an, aber Oskar kam es so vor, als wären es gar nicht allzu viele. Dann hörte Oskar etwas, das er noch niemals zuvor gehört hatte. Es war stärker als eine Explosion. Es war, als ob ihn eine unsichtbare Faust zu Boden streckte. Oskar lag mit dem Rücken auf dem Bunkerdach. Plötzlich war es ganz leise. Wie durch Watte vernahm er nur noch das Getöse um ihn herum. Der Grund war eine Luftmine. Diese Riesenbomben, von denen eine einzige mehrere Tonnen wiegen konnte, hatten einen ganz bestimmten Zweck. Luftminen zerstören alle Gebäude im unmittelbaren Umkreis. Aber selbst im Umkreis von einem Kilometer riss die Detonation noch alle Türen und Fensterrahmen heraus und deckte alle Häuserdächer ab. Noch im Umkreis von 2 Kilometern zersplitterten alle Fensterscheiben. Diese Effekte waren gewollt, denn mit einer einzigen Luftmine konnten ganze Wohnviertel optimal für den nachfolgenden Brand vorbereitet werden. Feuer braucht Sauerstoff. Und ein Haus ohne Dach und Fenster brennt 5-mal so gut. Je nach Entfernung stirbt man nicht sofort, wenn man die Detonation einer Luftmine miterlebt. Oft trennen sich aber das Rippenfell vom Lungenfell. Die Lunge schnurrt dann zu einem faustgroßen Ball zusammen. Und so sehr man auch versucht zu atmen, die Lunge kann sich nicht mehr entfalten. Was folgt, ist ein minutenlanger Todeskampf. Oskars Lunge funktionierte nach dieser Luftmine noch. Er stand auch schon wieder aufrecht auf dem Dach des Bunkers. Das Geschrei und die Befehle erreichten ihn aber kaum noch. Wie gebannt schaute er in Richtung Lockstedt. »Das brennt da bei uns!« Er fuchtelte wild mit den Armen und zeigte immer wieder in Richtung der Horst-Wessel-Allee, wo er wohnte. »Es brennt da bei uns!« »Ruhig, Junge, das kannst du doch gar nicht wissen, das sieht man doch von hier aus gar nicht.« Sein Vorgesetzter, ein älterer Mann mit gütigen Augen, der bereits im Ersten Weltkrieg gedient hatte, war zu Oskar getreten und versuchte, ihn zu beruhigen. Doch Oskar ließ sich nicht davon abbringen. »Das ist unser Haus! Ich weiß es, ich muss da sofort hin!« Alle Abhärtungsversuche hatten bei Oskar anscheinend nicht so ganz gefruchtet. Hitlerjugend, Lager, soldatisches Training, Tapferkeitsideale. Dem 17-Jährigen standen in dieser Nacht die Tränen in den Augen. »Gut, dann geh, lauf hin.« Der alte Flakhelfer erkannte, dass es keinen Zweck hatte und er den Jungen ohnehin nicht halten konnte. Oskar lief so schnell er konnte in Richtung Lockstedt. Je näher er seinem Stadtteil kam, desto mehr glichen die Straßen einem Inferno. Mittlerweile versahen auch die Brandbomben ihren Dienst. Diese knapp 2 Kilo schweren und zu Hunderttausenden abgeworfenen Magnesiumbrandsätze durchschlugen mühelos Dächer, steckten in den Holzdielen der Häuser fest und verbrannten wie ein Schweißbrenner ihr glühend heißes Inneres. Atemlos, verheult und in Todesangst erreichte Oskar die Nummer 51 der Horst-Wessel-Allee. Der Familie ging es gerade etwas besser. Sie hatten hier eine neue Wohnung bezogen, die sogar ein richtiges Badezimmer besaß. Ein Klavier war angeschafft worden und man war dabei, den wirtschaftlichen Verlust der letzten Jahre auszugleichen. Vor dem Hauseingang stand nun Blockwart Bremer. Mit dem riesigen Helm sah Bremers Kopf lächerlich klein aus. Aufgeregt lief er hin und her und schrie ohne Unterlass, »Da geht mir keiner rauf! Da geht mir keiner mehr rauf!« Oskar sah nach oben. In der elterlichen Wohnung erkannte er einen Feuerschein. Offenbar steckte hier ein Brandstab. Das Haus hatte bereits keine Fenster und kein Dach mehr. Davor auf der Straße lagen Ziegel und Mauerstücke verstreut. Dasselbe Bild boten auch die Nachbarhäuser. Doch von dort war lautes Geschrei zu hören. Beherzte Blockwarte griffen nach den heißen Brandstäben und steckten sie in für diesen Zweck vorbereitete Eimer mit feuchtem Sand. Nur so ließen sich die Fackeln bändigen. Tatsächlich konnten die Nachbarhäuser gerettet werden. Beide Häuser stehen heute noch in der Stresemann-Allee. Denn so heißt die Horst-Wessel-Allee mittlerweile. In jener Nacht jedoch verbot Blockwart Bremer das Eingreifen in der 51. War Bremer feige oder schlau? Vielleicht wusste er, dass es inzwischen 2 Sorten von Stabbrandbomben gab. Eine normale, die für 8 Minuten hell und heiß brannte, und eine modifizierte, die eine kleine Besonderheit bereithielt. In ihrem Innern schlummerte eine Spezialgranate, die beim Herausziehen explodierte und jeden Helfer verstümmelte oder tötete. Inzwischen hatten die Strategen für Stadtverbrennung so einiges hinzugelernt. Wessen Ziel es war, eine Stadt vollständig niederzubrennen, der musste auch die Helfer daran hindern, dass Brände gelöscht wurden. So erfanden die Bombeningenieure diverse Neuerungen. Es gab beispielsweise spezielle Zeitzünderbomben, die wie vermeintliche Blindgänger das Hausdach durchschlugen, ganz ohne Detonation. Vorerst bohrten sich diese Spezialbomben nur ein kleines Loch ins Haus, um dann irgendwo im Keller stecken zu bleiben. Im Innern der Bombe fraß sich aber langsam eine Säure durch eine Plexiglasplatte. Irgendwann zerbrach die Platte und eine starke Feder schnellte auf den Zündmechanismus. Waren inzwischen Feuerwehrleute und Hausbewohner nach der Entwarnung in das Haus zurückgekehrt, wurden sie urplötzlich durch eine entsetzliche Detonation getötet. Dieser Artikel geht jetzt noch weiter und beschreibt den Hamburger Feuersturm und auch die Spezifika der Bombentechnik und auch die Art und Weise, wie Feuersturm wirkt, wie Menschen im Feuersturm sterben. Das erspare ich Ihnen und das erspare ich mir auch. Es geht später noch um Dresden, es geht um Tokio und es geht darum, dass damals schon eine Technik entwickelt wurde, das beschreibe ich anhand von Tokio, die der Wirkung einer Atombombe nichts nachsteht, die natürlich einen ungleich höheren Einsatz erfordert mit sehr vielen Flugzeugen, die aber in ihrer Vernichtungswirkung eine Atombombe sogar noch in Schatten stellen kann. Besonders in Tokio war das der Fall. Mein Vater, das war eben die Geschichte von Oskar, seinem Bruder, mein Vater hält es in der Kinderlandverschickung nicht mehr aus. Er setzt alles daran, um nach Hamburg zu kommen, schafft es auch und muss dann ähnliche Bombennächte mit seinen Brüdern dort durchstehen. Die Brüder sind etwas älter als er, sind Flakhelfer. Einer ist schon so alt, dass er sogar Pilot ist, Bomberpilot, der sozusagen die andere Seite kennt, nämlich den Job innerhalb der Flieger, der 3-mal abgeschossen wurde und 3 Abschüsse überlebt hat und der schlussendlich 100 Jahre alt wurde, womit wirklich keiner gerechnet hat. Dennoch wird mein Vater während des Krieges dann in Hamburg schwer traumatisiert. Die Jungs müssen eigentlich dann bei Vollalarm immer in den Bunker. Das Dramatische ist, dass mein Großvater selbst nicht mit in den Bunker geht, weil er zuvor im Ersten Weltkrieg im U-Boot einen Herzmuskelriss erlitten hat und so traumatisiert ist von engen Räumen, dass er es nicht mehr ertragen kann, in den Bunker zu gehen und immer heimlich in der Wohnung bleibt. Und die Jungs müssen jetzt also in den Bunker und wissen nicht, ob sie ihren Vater und ihre Mutter, die dann immer aus Solidarität beim Vater geblieben ist, wissen nach dem Großangriff nicht, ob sie ihre Eltern noch wiedersehen. Meine Großmutter ist dann tatsächlich auch am Ende des Krieges durch die Folgen des Ausbrennens der Wohnung gestorben. Es gibt noch weitere Kriegsgeschichten. Ich mache jetzt aber einen Riesensprung in die Zeit meiner Geburt, wo es um die Frage der Empathiefähigkeit dieser Generation geht. Und wieder finde ich meine eigenen... Doch, ich hab's. Marschland, 1963, Buxtehude. Also 22 Jahre später. Februar 1963, Krankenhaus Buxtehude. Seit 24 Stunden war ich auf der Welt. Meine Mutter lag allein in ihrem Zimmer und ich getrennt in einem Bettchen auf der Säuglingsstation. An der Tür ihres Zimmers klopfte es. Meine Mutter rief laut, herein. Ihr Bruder Ewald betrat den Raum. Im Arm hielt er einen großen Blumenstrauß, um seiner Schwester zu meiner Geburt zu gratulieren. Doch kaum sah meine Mutter ihren Bruder, fing sie furchtbar an zu weinen. Geschüttelt von einem Heulkrampf wandte sie sich von ihm ab und vergrub ihr Gesicht im Kissen. Es dauerte Minuten, bis sie sprechen konnte. Ewald glaubte zu wissen, was passiert war. Offensichtlich hatte seine Schwester ein totes oder behindertes Kind zur Welt gebracht. Er versuchte, sie zu trösten, sprach davon, dass sie doch noch jung sei und das Leben weiterginge. Da erst klärte seine Schwester ihn auf. Nein, nein, es ist alles in Ordnung, der Junge ist gesund. Ewald verstand nun gar nichts mehr und Katja erklärte, ich dachte nur, es wäre Andreas. Meine Mutter war allein ins Krankenhaus gefahren, hatte mich tapfer zur Welt gebracht und dabei die Hölle einer schweren Geburt durchgestanden. Nun wartete sie bereits 24 Stunden darauf, dass sich endlich ihr Ehemann zeigen würde, dass er kommen würde, um sie und ihr gemeinsames Kind zu sehen. Doch mein Vater kam nicht. Und als dann die Tür aufging und der eigene Bruder und nicht der sehnlichst erwartete Ehemann erschien, brach sie zusammen. Es passierte etwas, das ich in meinem späteren Leben fortsetzen sollte. Mein Vater reagierte doch. Allerdings nur, weil man ihm Feuer unter dem Hintern gemacht hatte. Wutentbrannt war Ewald nach Hause gefahren, um ihn zur Rede zu stellen. Überliefert ist es nicht, aber es würde mich auch nicht wundern, weil es Ewald war, der meinen Vater mit Blumen versorgte, ihn in den Wagen zerrte und höchstpersönlich ins Krankenhaus schleppte. Zumindest für eine Stunde ließ mein Vater seine Tauben Tauben sein und erschien doch noch im Buxtehuder Krankenhaus. Weil man das so macht. Und er keinen allzu großen Ärger haben wollte. Nicht aber, weil es seinem inneren Bedürfnis entsprach. Als ich 1963 in Buxtehude geboren wurde, war die letzte Flutkatastrophe im Hamburger Marschland gerade ein Jahr her. 1962 brachen die Hamburger Deiche und viele Menschen starben. Damals begann der kometenhafte Aufstieg des couragierten Hamburger Innensenators Helmut Schmidt, der später mein Bundeskanzler werden sollte. Die Flutkatastrophe war immerhin so dramatisch, dass sie sogar im US-Fernsehen übertragen wurde. So konnte mein Vater, der zu dem Zeitpunkt noch im fernen Chicago weilte, die Ereignisse in Hamburg verfolgen, betrafen sie doch auch seine Ehefrau und junge Familie. Kurz vor der Jahrhundertflut hatte meine Mutter mitsamt meiner zweijährigen Schwester Sabine eine viermotorige Super Constellation Maschine der American Airlines bestiegen und war nach Deutschland zurückgekehrt. Meine Mutter war nun einmal keine Amerikanerin, sie wollte auch keine werden und würde niemals eine sein. Das hatte sie in den 2 Jahren herausgefunden, denn trotz allen Komfort blieb Chicago eine monströse Stadt für sie. Sicher, in einer Zeit, in der sich die Familie zu Hause noch über einer Waschschüssel wusch und das Klo aus einem Donnerbalken auf dem Hof bestand, hatte Katja in Amerika ein Luxusbad, Zentralheizung, Klimaanlage und einen Kühlschrank, in dem sie hätte wohnen können. Und in den Supermärkten, wie man sie in Deutschland gar nicht kannte, erhielt man Milch, Saft oder Weißbrot in unverschämt großen Packungen. Der Einkauf wurde sogleich von übereifrigen Schwarzen, die jeden Blickkontakt mieden, eingepackt und zum riesigen Auto geschleppt, in dem allein auf dem Vordersitz 4 Leute Platz fanden. Doch all dies beeindruckte meine Mutter wenig. Chicago blieb ihr fremd. Die Frauen sprachen eine Mickey-Maus-Sprache. Die Sommer waren brutal heiß, die Winter eiskalt und durch die Straßen fegte ein beängstigender Wind. Meine Mutter war einsam. Eigentlich verbrachte Katja die Tage nur in der Wohnung und passte auf die kleine Tochter Sabine auf. Freunde hatte sie kaum. Die amerikanische Kultur erschien ihr so anders, oberflächlich und auch maßlos. Im deutschen Viertel von Chicago war es leichter, klarzukommen. Der Friseur kam aus der Pfalz und der Schlachter aus Bayern. Doch all dies nützte nichts. Katja hatte unsägliches Heimweh. Mutter Wilhelmine und Bruder Ewald fehlten ihr zu sehr. Mit den beiden ist sie nämlich auf dem Pferdewagen aus dem Osten geflüchtet. Ganz im Gegensatz zu meiner Mutter war mein Vater in Amerika angekommen. Er beherrschte die Sprache, verdiente gut, feierte das Leben. Aus seiner Sicht war es in den Staaten prima, gab es doch hier von allem so viel mehr. Bis Katja ging. Und so wurde das Jahr der großen Flutkatastrophe zugleich auch das Jahr unserer Familienkatastrophe, dem ehelichen Urtrauma meiner Eltern. Denn in dem Jahr vor meiner Geburt fochten meine Eltern einen Machtkampf aus, den mein Vater schließlich verlieren sollte. Das Jahr meiner Geburt markierte das Jahr seiner Kapitulation. Nachdem meine Mutter mit der Tochter nach Deutschland zurückgekehrt war, erfolgte ein intensiver Briefwechsel, bis mein Vater seine vielversprechende Karriere in den USA abbrach und ebenfalls zurück nach Deutschland zog. Und ich wurde zum Symbol seiner Niederlage. Mein Vorname Raymond, der in den 1960er Jahren in der Bundesrepublik recht exotisch klang, ist Ausdruck dieses Machtkampfs. Zum Zeitpunkt meiner Geburt hatte nämlich mein Vater seinen USA-Traum noch nicht ganz begraben. Vor dem Hintergrund seiner Niederlage wundert es nicht, dass mein Vater nicht freiwillig ins Krankenhaus kam, um mich zu begrüßen. War er in den USA als leitender Chefkoch im renommierten Drake Hotel tätig gewesen, bekam er nun in Deutschland kaum neue Arbeit. Kurz vor meiner Geburt fand er dann doch noch etwas, Ein Koch wurde gesucht. Für die Autobahnraststätte Hollenstedt. Nach seinem bisherigen sehr ansehnlichen Karriereweg stand mein Vater jetzt in einer Frittenbude an der A1 Fahrtrichtung Bremen und warf wahlweise Pommes oder Frikadellen ins ranzige Fett. Im Vergleich zur Wohnung in Chicago wohnte er nun beengt und primitiv auf einem kleinen Hof in Neu-Wulmsdorf. Mit von der Partie waren fortan Schwager Ewald, der hier den Ton angab, und der grimmige Schwiegervater, der aussah wie Rasputin. Angesichts dieser Lage ersann das Unbewusste meines Vaters einen Plan, der ihm zumindest seine psychische Migration erlaubte. Schon als Kind hatte er zusammen mit seinem Bruder Brieftauben gezüchtet. Das Hobby ließ er sehr bald wieder aufleben. Mein Vater wählte damit eine Freizeitbeschäftigung, die sich wie kaum etwas anderes dafür eignet, sich vollkommen aufsaugen zu lassen. Selbst passionierte Modelleisenbahner, die für viele tausend Stunden in ihren Hobbykellern verschwinden, können hier nicht mithalten. Ja, fortan hat man von meinem Vater nicht viel gesehen. Er war immer in seinem Taubenschlag. Mein Vater hatte zuvor eine sehr ansehnliche Karriere gemacht als Gourmetkoch. Er hat im Frankfurter Hof gearbeitet, in Davos, in der Schweiz und in den besten Häusern. Dann dem Drake Hotel die Küche geleitet und hatte eine Riesenmannschaft, die unter ihm gearbeitet hat. Musste dann durch diesen Tunnel, durch die Frittenbude und fand dann aber doch wieder eine sehr qualifizierte Arbeit. Er wurde nämlich Koch bei Axel Springer. Und zwar sowohl für Axel Springer auf der Yacht, aber auch in dem renommierten Gästeraum. Es gab im Axel Springer Hochhaus in Hamburg einen VIP-Bereich für Chefredakteure und für Politiker. Und in diesem Bereich wurde er Koch und versorgte dort diese exklusiven Gäste. Lernte dann auch die ganzen Figuren der damaligen Zeit kennen, Helmut Schmidt und Strauß und wie sie alle hießen, die natürlich ab und zu mal bei Springer zu Gast waren. Trotzdem war mein Vater das nicht so ganz, war er dieser Situation nicht so ganz gewachsen und es entwickelte sich langsam eine schleichende Sucht, wie viele Köche, die ja immer den Zugriff haben auf Alkohol. So war das dann auch bei meinem Vater. Und ich lese jetzt mal eine Anekdote vor, die sozusagen diesen Beginn dieser Sucht beschreiben. Großadmiral Dönitz, 1976, Hamburg-Blankenese. Andi, weißt du eigentlich, für wen du heute Abend gekocht hast? Großadmiral Dönitz, den Nachfolger des Führers. Während Peter Tamm dies sagte, steckte er meinem Vater mit gönnerhafter Geste 150 Mark in die obere Tasche seiner blütenweißen Kochjacke. Dabei sprach Tamm gepresst und leise, als handelte es sich um ein exklusives Geheimnis. Offenbar war die Information noch Teil seines Lohnes für den überaus gelungenen Abend. Nicht, dass 150 Mark in den 1970er Jahren wenig gewesen wären für 4 Stunden Arbeit. Trotzdem, das Essen meines Vaters hatte Großadmiral Karl Dönitz genossen. Das wusste er jetzt. Durfte er darauf stolz sein, dass sein Essen dem letzten Präsidenten des Deutschen Reiches und Unterzeichner der totalen Kapitulation geschmeckt hatte? Noch in der Nacht seiner Ernennung zum Reichsführer durch Adolf Hitler hatte Dönitz an Hitler telegrafiert. Mein Führer, meine Treue zu Ihnen wird unabdingbar sein. Ich werde daher weiter alle Versuche unternehmen, um Sie in Berlin zu ersetzen. Wenn das Schicksal mich dennoch zwingt, als der von Ihnen bestimmte Nachfolger das Deutsche Reich zu führen, werde ich diesen Krieg so zu Ende führen, wie es der einmalige Heldenkampf des deutschen Volkes verlangt. 2 Wochen nach diesem Telegramm unterzeichnete Dönitz die totale Kapitulation. Trotz seiner heroischen Bekundungen kam Dönitz in den Nürnberger Prozessen vergleichsweise milde davon. Bereits 1956 wurde er aus seiner Haft entlassen und nun schmauste er an der Elbchaussee Leckereien, die mein Vater zubereitet hatte. Dies war nicht das erste und das letzte Mal, dass ich Peter Tamm, Intimus des Verlegers Axel Springer, meinen Vater als Koch in seine Villa in die Elbchaussee einlud. Als mein Vater anschließend zu seinem Auto torkelte, wäre er beinahe über ein Torpedo aus dem Zweiten Weltkrieg gestolpert, denn die lagen einfach so im Garten herum, neben Seeminen und Schiffsankern. Hausherr Tamm war bekanntermaßen geradezu besessen von maritimem Kriegsgerät. Als finanzkräftiger Vorstandsvorsitzender der Springer AG trug Tamm über viele Jahre die weltweit größte private Sammlung zur Schifffahrts- und Marinegeschichte zusammen. 2008 waren die Exponate an der Elbchaussee mittlerweile so bedeutend, dass der Hamburger Senat der Sammlung Tamm einen eigenen Kaispeicher in der Hafen City spendierte, der zuvor mit 30 Millionen Euro saniert wurde. Dafür ist die Sammlung Tamm heute für jedermann zu sehen, einschließlich des Torpedos, über den mein Vater in den 1970er Jahren gestolpert ist. Mein Vater hatte von Anfang an bei Peter Tamm einen Stein im Brett. Es genügte die Tatsache, dass der Vater meines Vaters, mein Großvater Otto, an der größten Seeschlacht der Weltgeschichte teilgenommen hatte. Offenbar war mein Opa für Tamm eine Art Kriegsheld. Immerhin hatte er sich bei der Skagerrak-Schlacht einen Herzmuskelriss zugezogen. Damit gehörte auch mein Vater Andreas zum maritimen Club, obwohl er natürlich ein Subalterner blieb. In der Regel war mein Vater nach den Kochabenden an der Elbchaussee ebenso wenig nüchtern wie der Hausherr. Tamm nahm ganz gern mal einen, erzählte mein Vater. Es kam wohl öfter vor, dass auch Tamm gegen Feierabend die schicke Mahagoni-Bar im 13. Stock des Axel-Springer-Hochhauses in Hamburg aufsuchte. Diese Bar oder besser die dazugehörige Küche war das Reich meines Vaters. Beides gehörte zum exklusiven Gästebereich des Springer Hochhauses, in dem sich Chefredakteure mit Politikern, Prominenz und anderen Gäste des Springer Konzerns trafen. Auch wenn der Gästeraum zu fortgeschrittener Stunde meist leer war, Andi war bestimmt noch da. Wenn am Ende des Tages Chefredakteure, Gäste und Politiker zusahen, dass sie nach Hause zu ihren Familien kamen, blieb Andi gern noch etwas. In seiner weißen Kochkluft setzte er sich dann an den ebenso weißen Steinway-Flügel, der an der Spitze der dreieckigen Panorama-Etage stand. Er spielte eines der wenigen Stücke, an die er sich aus seiner Frankfurter Jugendzeit erinnerte, und träumte sich in eine andere Welt. Der wunderbare Panoramablick aus dem 13. Stock erinnerte ihn an das Drake Hotel in Chicago. Die Alster wurde zum Michigan Lake und vor seinem inneren Auge tanzte er mit den hübschen Mädchen in ihren Petticoats auf der Rollschuhbahn an der Chicagoer East Side. Bis ihn jemand auf die Schulter tippte und fragte, »Na Andi, gibt's noch einen?« »Klar gab es noch einen. Oder auch zwei. Oder drei.« Andreas hatte es nie eilig, es zog ihn nicht nach Hause zu Frau und Kind. Natürlich, irgendwann musste auch er mal nach Hause, denn seine Tauben wollten ja gefüttert werden. Aber das hatte Zeit. Es war bereits tiefe Nacht. Andreas stand allein vor dem Springer-Hochhaus auf der Kaiser-Wilhelm-Straße, ein kalter Wind pfiff um die Ecke. Er holte tief Luft und klopfte sich mit der flachen Hand ins Gesicht. Verdammt spät geworden, mal wieder. Katja würde wie üblich zetern. Scheiß drauf, erstmal nach Hause kommen, mit dem Auto natürlich. So schlimm war es ja nicht. Kurz nochmal ums Eck gehen, tief atmen, das wäre doch gelacht. Und überhaupt, der Andi fuhr besoffen immer noch besser Auto als alle anderen nüchtern. Doch dann, im Wagen, wurde es überraschend warm, zu warm. Dazu diese entsetzliche Müdigkeit. Jetzt nur keinen Scheiß bauen. Plötzlich ein lauter Knall, diese verdammte Verkehrsinsel, glatt übersehen, das Schild drauf auch. Der linke Kotflügel war weg, glatt abgerissen. Und sonst nichts passiert, gar nichts passiert. Ha, ging doch. Bis eine Funkstreife den Wagen stoppte. Im Polizeibericht wird später stehen, der Fahrer öffnete die Tür und fiel uns regelrecht in die Arme. Blutalkohol 2,6 Promille. Diesen Wert erreicht man normalerweise nicht, denn er ist absolut toxisch. Um einen so hohen Wert zu erreichen, ohne bewusstlos zu werden und noch Handlungen wie Autofahren zu vollziehen, muss man schon regelmäßig trainieren. Das wusste auch der Richter. So ein Wert gehört einem Alkoholiker. Führerscheinentzug und hohe Geldstrafe waren die Folge. Das saß. Mein Vater trank erstmal nichts und fuhr Bahn. Dann trank er schon mal wieder ab und zu. dann öfter mal ein Gläschen, dann war alles beim Alten. Nur, dass er jetzt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen war, das war kompliziert, denn nachts kam man nicht ohne weiteres von Hamburg nach Stelle. Die Bahn fuhr nicht mehr so spät und Handys gab es zu der Zeit nicht. Telefonzellen auf Bahnhöfen aber schon. Inzwischen hatte auch meine Mutter den Führerschein gemacht. Immer häufiger klingelte nachts das Telefon, mein Vater rief an, wollte abgeholt werden. Anfangs noch ganz brave Ehefrau holte meine Mutter ihn dann ab. Später hatte sie andere Interessen. Gewiss fühlte sich mein Vater als ganzer Kerl, wenn er ordentlich trank, denn damit war er nicht allein. Fast alle Kollegen tranken und rauchten. Vortrinker der Nation war damals Kommissar Keller, Erik Ode, von unserer Familie heiß geliebt. Gelegentlich versammelten wir uns vor dem Schwarz-Weiß-Fernseher und ließen uns inspirieren. Gemütlich saß Kommissar Keller beim Cognac in seinem Wohnzimmer, als plötzlich das Telefon klingelte. Draußen regnete es Bindfäden, doch das nützte nichts. Ein neuer Fall wartete. Seine liebe Ehefrau, Rosemarie Fendel, dachte mit. Noch während der Kommissar telefonierte, schleppte sie Gummigaloschen heran, kniete vor ihrem Ehemann nieder und nestelte an seinen Füßen herum. Wie eine lästige Schmeißfliege wehrte der Kommissar seine Frau ab. Er hatte jetzt Wichtigeres zu tun. Doch so schnell gab Frauchen nicht auf. Klug wusste sie anzumerken, ja, aber wenn die Füße warm sind, dann ist der ganze Mensch warm. Kommissar Keller, schon halb aus der Tür, drehte sich noch einmal um und konterte lässig, du bist dumm, aber lieb. Bei uns zu Hause kam natürlich keiner auf den Gedanken, wie diskriminierend derartige Dialoge waren. Ganz im Gegenteil, meine Eltern fanden die Serie irgendwie so echt. Um dieses Gefühl hervorzurufen, setzten die Macher des Kommissars unverzichtbare Requisiten ein. Alle in der Serie tranken Alkohol. Immer, überall und zu jeder Tageszeit. Egal, ob der Kommissar morgens, mittags oder abends ein Haus betrat, um die Bewohner zu verhören, grundsätzlich wurde ihm erstmal Whisky oder Cognac angeboten und niemals sagte er nein oder ich bin im Dienst. Viele Verhöre fanden zum Glück ohnehin in Kneipen und Bars statt. Und auch dort tranken der Kommissar und Harry literweise Bier und Wein. Und warum auch nicht? Selbst auf der Polizeidienststelle versorgte Rehbeinchen, die Sekretärin des Kommissars, die Kollegen ungefähr alle 30 Minuten mit Weinbrand aus der Schreibtischschublade. Zweites unverzichtbares Requisit waren Zigaretten. Immer und überall wurde geraucht. Ohne Ausnahme rauchten jeder und jede. Ohne Zigaretten konnte ein Dialog gar nicht geführt werden. Und wer keine Zigaretten mehr hatte, verstummte. Oder musste von seinem Gesprächspartner mit Zigaretten versorgt werden, sonst hätte er nicht antworten können. Drittes auffälliges Detail ist die ostentative Ignoranz des Zweiten Weltkriegs. Obwohl alle Protagonisten Kriegsteilnehmer gewesen sein mussten, hatte keiner eine diesbezügliche Geschichte. Niemand war verletzt. Oder verstümmelt. Keiner hatte Angehörige im Krieg verloren. Alle Geschichten wurden so erzählt, als hätte es diesen Krieg niemals gegeben. Auch hierbei orientierte sich die Serie ganz an der Realität. In unserer kleinen Familie war der Krieg ebenfalls kein Thema. Dabei lag die Katastrophe erst wenige Jahre zurück. Doch nicht nur bei uns, ganz allgemein fand diese Realitätsleugnung große Zustimmung. Wir tauchten jedenfalls gern ein in die Welt von der Kommissar. Und wie bei uns zu Hause hatte es keinen Krieg gegeben. Alle soffen und rauchten. Und die Frauen waren dumm, aber lieb. Ja, ich glaube, es ist ausgemacht, eine Stunde zu lesen. Ich will eigentlich nicht überziehen. Ich habe diese Anekdote ausgewählt, um zweierlei darzustellen. Zum einen das Zeitkolorit, wie damals mit Drogen umgegangen wurde, weil es gab einen erheblichen Suchtdruck in der Gesellschaft, der auch munter bedient wurde über Alkohol und Zigaretten. Alkohol und Zigaretten hatten viel höhere Selbstverständlichkeit als heute. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Tatsache, dass mein Vater dann ein Alkoholproblem entwickelt hat, das er später in den Griff bekam, er trank dann die letzten 30 Jahre seines Lebens keinen Tropfen. Aber während meiner Kindheit war es ein echtes Problem. mit sehr viel Charme und sehr viel, was damit im Zusammenhang steht, wenn man ein suchtkrankes Elternteil hat. So wirklich exotisch ist das nicht, wenn man sich auch ein Stück weit zurück in diese Zeit versetzt. Wichtig wäre, und das ist das, was ich jetzt in dieser kurzen Lesung natürlich nicht darstellen kann, dass es hier nicht um eine Anklage oder um eine Lächerlichmachung meiner Eltern oder dieser Generation. Und das wird, wenn man das ganze Buch liest, auch klar. Das ist nur jetzt, hängt das ein bisschen in der Luft, leider. Und ich möchte ganz zum Schluss noch 5 Minuten aus dem ersten Nachwort lesen, das nochmal so ein bisschen den Mechanismus des Transtraumas beleuchtet. Und ich denke, danach machen wir dann einen Frageteil, ne? Abgesehen von der Übertragung von Gefühlen wurde mir die empathische Dysfunktion meiner Eltern immer klarer, je mehr ich mich mit der transgenerationalen Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten beschäftigte. Mir fällt eine Geschichte ein, die sich im Zusammenhang mit diesem Buch ereignete. 2006 hatte meine Schwester mehrere Audiokassetten aufgenommen, auf denen mein Vater und sein Bruder Oskar alte Geschichten erzählen. Für dieses Buchprojekt stellte sie mir die Aufnahmen zur Verfügung, ich digitalisierte sie und speicherte sie auf meinem Handy, um sie jederzeit anhören zu können. Auch die Geschichten von der Kinderlandverschickung, der Bombardierung Hamburgs und von Weihnachten 1945 sind enthalten. »Und, was ist dir aufgefallen?«, fragte Sabine neugierig, nachdem sie mir die Aufnahmen geschickt hatte. »Traurig«, war meine erste Antwort. Ja, klar, traurig, aber was noch? Ich musste überlegen. Es war klar, dass Sabine auf etwas Bestimmtes hinaus wollte. Also ich musste weinen, gab ich zurück. Genau, brach es aus ihr heraus. Du musstest weinen, aber die beiden erzählen die Geschichten ohne jede Emotion. Sie erzählen alles gleich. Lustige Anekdoten oder schrecklichste Dinge, alles im gleichen Ton. Als ich die Aufnahmen anschließend noch einmal höre, fiel mir auf, wie recht sie hatte. An einigen Stellen bettelte Sabine förmlich um etwas Emotionalität. Tatsächlich fehlte diese völlig. Bei den Aufnahmen fragte Sabine deshalb immer wieder aktiv nach. Und? Wie hat sich das denn damals für dich angefühlt? Warst du denn nicht sehr traurig? Die knappe Antwort erfolgte im selben unbeteiligten Ton und wiederholte nur Sabines Worte. Doch ja, klar, das war sehr traurig. Dabei erzählen beide Brüder unglaublich präzise, erinnern sich an jeden Namen, jede Hausnummer und jedes Datum. Nur an ihre Gefühle erinnern sie sich nicht. Sabine erzählte mir am Telefon noch, dass sie am Abend nach den Aufnahmen eine Fernsehsendung über Kriegskinder des Zweiten Weltkriegs sah. Sie sah die Sendung zusammen mit meinem Vater an und es kam ein Mann zu Wort, ebenso alt wie mein Vater, der von seinen Kriegserlebnissen als Kind berichtete. Der Mann hatte inzwischen eine Therapie gemacht und ab und an kämpfte er mit den Tränen. Schließlich fing er doch noch an zu weinen. Unser Vater beobachtete den Mann und wurde dabei immer unruhiger. Dann kommentierte er, »Na, nu ist aber gut, also jetzt reicht's aber.« Wenn die Kriegskind-Generation traumatischen Erlebnissen ausgesetzt war, trennen sich oftmals die Gefühle von den Geschehnissen ab. Und manchmal bleibt der emotionale Zugang lebenslang verschlossen. Das heißt, man erinnert sich durchaus an Ereignisse, aber nicht an die Gefühle dazu. Derartig traumatisierte und emotional gestörte Eltern können später kaum Nähe zulassen oder Liebe geben, denn zu viel emotionale Nähe gefährdet ihren emotionalen Dissoziationsprozess, den sie aktiv aufrechterhalten müssen. Kinder von solchen Eltern, die Generation der 1960 bis 75 geborenen Kriegsenkel, suchen den Grund für die mangelnde Zuwendung allerdings ausschließlich bei sich selbst. Egozentriert, wie die Weltsicht von Kindern nun einmal ist, glauben Kinder immer, sie sind es, die nicht liebenswert oder irgendwie falsch oder ungenügend sind. Dieses Gefühl wird später internalisiert und bleibt mitunter ein Leben lang. Daraus ergeben sich dann viele Zuschreibungen, die man im Zusammenhang mit Babyboomern macht. Selbstzweifel, Selbstwertmangel, berufliche Desorientierung, Kinderlosigkeit, Suchtverhalten und Beziehungsstörungen. Die umfangreiche Arbeit meiner Sachbücher beschäftigt sich dann mit der Heilung dieses Transtraumas und mit den Thesen, was passiert, wenn ein gewisser Quotient in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft ist es nämlich außerordentlich anders als in anderen europäischen Nationen, abgesehen von Russland, ich meine jetzt im Westen, wenn flächendeckend ein gewisser Grad von Traumatisierung in der Gesellschaft vorhanden ist, müssen eigentlich diese Prozesse bearbeitet werden. Wenn sie nicht bearbeitet werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesem Schmerz umzuringen, zu verdrängen, ihn zu projizieren und so weiter. Und das, was die unerquicklichste Variante ist, damit umzugehen, ist Projektion, Servilität, Mitläufertum, Dichotomie in Ansicht von komplexen Sachverhalten, die runtergestuft werden auf einfache Antworten, narzisstische Entwicklung, der autoritäre Charakter, der sich dabei bilden kann und so weiter und so fort. Das heißt also, diese ganzen psychologischen Psychogramme, die sich dann entwickeln und das, was das dann auf politischer Bühne auch macht, das habe ich in diesen epischen Sachbüchern beschrieben. Und ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit noch nutzen, auf meinen Roman hinzuweisen. Denn nach den ganzen Sachbüchern habe ich einen Roman geschrieben, der diese Themen auch bearbeitet. Nur eben in Romanform. Das ist formal ein Roman, da geht es um die künstliche Intelligenz. Es geht aber in Wahrheit auch um die ganzen, um die politische Hörigkeit, die sich an eine Instanz, quasi allwissende Instanz wendet, die den Menschen immer erklärt, was das Richtige ist und die vor allen Dingen die ganz großen Angstnarrative befeuert, die wir jetzt real haben. Also ich habe jetzt die ersten Rezensionen bekommen, der Roman läuft sehr gut an und da wird eigentlich fast immer die Realitätsnähe erwähnt. Also dieser Roman ist verdammt nah an unserer Zeit geschrieben. Er ist natürlich fiktiv ein Stück weit und auch dystopisch überzogen. Aber es bleibt einem dann schon im Halse stecken, weil die Beispiele, die ich in dem Roman bringe, sehr nah an der Realität sind. Und wie ich gehört habe, lässt sich das Ganze auch noch ganz gut lesen. Also insofern ist das jetzt ein bisschen Werbung noch für meinen aktuellen Roman. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.